Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
Man könnte sagen, mit dieser Tat ist das Morden endgültig im Internet auch angekommen, also quasi Mord 2.0. Die Tatverdächtigen haben ja alles getan, um das fast perfekte Verbrechen zu begehen.
Ingolstadt in Bayern. Hier kommt es zu einer Tat, die weltweit für Schlagzeilen sorgt. Und stellt man sich das Ganze als Drehbuch vor, dann hätte Hollywood wahrscheinlich abgelehnt, weil die Story einfach zu unglaubwürdig scheint und irgendwie auch zu viele Wendungen hat. Und damit willkommen zu Tatort Deutschland. Mein Name ist Mirko Kasimir.
Und ich bin Stefan Netzeband. Der Fall klingt nicht nur filmreif, man reißt sich bereits tatsächlich auch um die Filmrechte daran, am sogenannten Instagram-Lookalike-Mörder, wie er international genannt wird. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass der Fall, den wir euch heute erzählen, bald bei einem der führenden Streaming-Dienste zu sehen ist.
Eine junge Frau. Sie ist Kosmetikerin, lebt mit ihrem Ehemann, einem Friseur, in Ingolstadt. Sie stammt aus München, kommt aus wohlhabendem Hause. Nach Streitigkeiten in der Ehe hält sie sich 2 Wochen bei ihren Eltern auf. In den Monaten zuvor soll es bei dem Paar immer wieder zu Streits gekommen sein.
Am 16. August 2022 will die junge Frau Post in ihrer Wohnung abholen. In ihrem schwarzen Mercedes-Coupé macht sie sich auf den Weg von München nach Ingolstadt. Als die Eltern abends ihre 23-jährige Tochter nicht erreichen können, da machen sie sich Sorgen. Sie fahren nach Ingolstadt, scheinbar also der Tochter hinterher.
Zufällig finden sie nachts das Auto ihrer Tochter am Ufer der Donau, in der Ingolstädter Peißerstraße. Auf der Rückbank liegt eine blutüberströmte junge Frau. Zeugen beobachten, wie die Eltern versuchen, die Scheiben des Autos einzuschlagen. Ohne Erfolg. Gegen 23.35 Uhr wählen Anwohner den Notruf. Die Polizei schlägt eine Scheibe des Mercedes ein. Aber der Notarzt kann nichts mehr tun. Die Frau ist tot. Und die Leiche mit Messerstichen fast unkenntlich gemacht.
Wir haben also eine schlimm zugerichtete Leiche, weinende Eltern und einen Fundort, an dem am nächsten Tag von den Trauernden Blumen, Kerzen und Bilder niedergelegt werden.
So sieht es zunächst aus. Doch es ist alles ganz anders. Denn die Tote ist gar nicht tot. Unser heutiger Fall ist wirklich sehr komplex und nur schwer zu durchdringen und äußerst ungewöhnlich.
Und das sagen nicht nur wir, also Mirko und ich, auch unsere Bildreporter mit jahrzehntelanger Erfahrung in Kriminalfällen, die haben eine solche Konstellation noch nicht erlebt.
Wir haben euch ja vom Ehestreit erzählt. Die junge Frau, die hier die vermeintliche Leiche ist, heißt Sharaban K. und ist gebürtige Deutsche mit irakischen Wurzeln. Sie und ihr Mann Rawan N. sind beide Jesiden. Eine einmal geschlossene Ehe hat in diesem Kulturkreis lebenslang Bestand.
Nach dem Fund der Leiche, die Sharaban zu sein scheint, gerät schnell der Ehemann der Deutsch-Irakerin in Verdacht. Später sagt er aus:
Als die Leiche in ihrem Mercedes gefunden wurde, hat mich ihre Familie als ihr Killer dargestellt. Im Irak wurden schon Leute losgeschickt, um mein Dorf zu attackieren. Heute lasse ich mich nicht mehr erpressen.
Aber was ist wirklich passiert? Und wer ist die Leiche? Nun, dass Sharaban K. etwas Schräges geplant hat, lässt sich später rekonstruieren. Sie führt ein ausschweifendes Leben. Sie liebt Luxus, ist viel mit Freundinnen unterwegs und trifft auch Männer. Und sie sucht offenbar ganz gezielt so etwas wie eine Doppelgängerin. So lassen sich auf jeden Fall die Castings deuten, die sie auf Instagram durchführt. Sharaban hat eine Anzeige aufgegeben, um eine geeignete Bewerberin für ein Musikvideo zu finden. Ihr Favorit für die Rolle ist die 23-jährige Khadija O. aus Eppenheim in Baden-Württemberg. Hier haben wir den Chat der beiden nachgesprochen. Sharaban zu Khadija.
Muss nicht viel machen, würde mich freuen, wenn du dich meldest.
Hey, hey. Ja, grundsätzlich hätte ich Lust. Kommt nur drauf an, welche Musikrichtung es ist und wo es ist.
Es ist eine bekannte Künstlerin, die du bestimmt auch kennst. Nichts mit Beleidigungen.
Okay, wie heißt sie? Vielleicht kenne ich sie. Und wo wäre der Dreh?
Dreh wäre in Offenburg. Mit Sicherheit kennst du sie. Das müsste aber bitte alles geheim laufen, bis das Lied draußen ist. Kennst bestimmt Loon.
Lün ist eine deutsche Sängerin kurdischer Herkunft und hat über 1 Million Spotify-Fans und 400.000 Follower bei TikTok. Sharaban castet hier also für niemand Unbekannten, scheinbar. Die Rolle soll Khadija bekommen, die wir gerade gehört haben.
Aber das Angebot für die Rolle kommt der jungen Frau irgendwie komisch vor. Deshalb schickt Khadija kurzerhand ihrem Idol, der Rapperin Lün, eine Sprachnachricht.
Ich hoffe, du siehst es und kannst mir antworten, denn ich bin sehr, sehr unsicher. Eine Frau hat mich angeschrieben, zwecks einem Videodreh, angeblich von dir. Und ich weiß nicht, bin nicht sicher, ob das fake ist. Sie meint, das ist auch in Offenburg und alles. Nicht, dass ich da hinfahre und dann passiert irgendwas. Wäre voll cool, wenn du mir sagst, ob das echt oder fake ist.
Die Rapperin warnt sie. Ist fake, Schwester, nicht antworten. Ihr gesundes Misstrauen hat Khadija das Leben gerettet. Aber leider nur vorerst. Denn Sharaban denkt sich schon die nächste Masche aus, um ihre Doppelgängerin zu fassen zu bekommen. Jetzt castet Sharaban Frauen, die zu einer kostenlosen Laserbehandlung nach Ingolstadt eingeladen werden sollen. Und zwar ausschließlich Frauen, die ihr ähnlich sehen.
Hier trifft Khadija wieder auf Sharaban, aber ohne es zu wissen. Die Gratis-Laserbehandlung soll Khadija auf ihrem Beauty-Blog bewerben. Und gut auszusehen ist der jungen Bloggerin tatsächlich sehr wichtig. Khadija ist 23 Jahre alt, als Kind aus Algerien eingewandert und arbeitet als Personalvermittlerin. Eines Tages groß rauszukommen, das ist ihr großer Traum. Und Sharaban und Khadija verabreden sich für den 16. August 2022.
Diesmal sagt Khadija ohne Misstrauen zu. Am 16. August trifft Sharaban um 15.34 Uhr ihren bekannten Shekir K. in seiner Wohnung in der Ingolstädter Peißerstraße. Gemeinsam machen sie sich im Mercedes auf die 272 Kilometer lange Fahrt nach Eppingen, um Khadija O. abzuholen. Gegen 19 Uhr steigt Khadija zu ihnen ins Auto. Sharaban fährt, Shekir sitzt auf der Rückbank. Der Wohnort von Khadija liegt zwischen Mannheim und Heilbronn. Nahe Heilbronn im Waldgebiet Stöckach bei Massenbachhausen hält das Auto an. Khadija wird aufgefordert, aus dem Auto zu steigen.
Da schlägt ihr Shekir mehrere Male von hinten mit einem Schlagring auf den Hinterkopf. Obduktionsergebnisse zeigen später, dass 56 Mal auf Brust, Rücken, Hals und Gesicht der schon am Boden liegenden jungen Frau eingestochen wurde. Das Gesicht wird dabei, ja, man muss es leider sagen, total zerstört.
Anschließend hieven Shekir und Sharaban den Leichnam auf die Rückbank und fahren dann mit der Toten zurück nach Ingolstadt. Dort stellen sie den Wagen gut sichtbar in der Peißerstraße ab. Denn genau das ist ihr Plan. Die Leiche soll schnell gefunden werden und als Sharaban K. identifiziert werden.
Und das klappt auch erstmal. Sharabans Eltern halten die Tote tatsächlich ja für ihre Tochter. Sharaban und Shekir sind derweil abgetaucht. Aber schon am nächsten Tag fliegt alles auf, weil so intelligent war der Plan dann eben doch wieder nicht. Schließlich wurde dann schon nach Khadija O. gesucht. Die hat ja auch Verwandte, Bekannte, Freunde. Da kommen wir auch noch gleich zu. Und die Leiche kann dann anhand von Tätowierung und DNA-Proben identifiziert werden. Lug und Trug also entlarvt.
Als die Leiche am Mittwoch, den 17. August, als Khadija O. identifiziert wird, taucht Sharaban abends um 21 Uhr in einer Pizzeria in Ingolstadt auf. Kurz darauf ist auch Bildreporter Jörg Völkerling in der Pizzeria. Am nächsten Tag schildert er seine Beobachtungen.
Ein Zufall führte mich dann eben gestern Abend in diese Pizzeria und ich zeigte dem Besitzer das Foto von Sharaban und er guckte das an mit seinen Mitarbeitern und war sich sicher, ja, die Frau war also am Mittwoch hier bei uns. Sie hat sich etwas eigenartig verhalten, wie sich dann auf diesen Überwachungskamerabildern auch sehen ließ. Sie bat darum, ein Handy zu bekommen, telefonieren zu dürfen, weil ihr eigenes Handy kaputt sei. Sie können ihre SIM-Karte nicht benutzen. Sie hat dann das Handy von einem Pizzabäcker bekommen, hat zwei Nummern angerufen, um 20.57 Uhr und 21.02 Uhr. Hat SMS geschrieben, die sie danach gelöscht hat. Und dann saß sie vor der Pizzeria, hat geweint, hat offenbar gewartet, dass sie jemand abholt.
Eine Dreiviertelstunde nach dem Betreten der Pizzeria erfolgt Sharabans Festnahme.
Das war 24 Stunden, nachdem die Leiche ihrer Doppelgängerin dort aufgefunden worden war von ihren eigenen Eltern, die die Leiche für ihre Tochter hielten, für Charaban. Dabei war sie quicklebendig, wie man auf diesen Aufnahmen sieht. Und ja, was hat sie geplant? Hat sie den Start in ihr neues Leben an dieser Stelle geplant?
Noch in der Nacht wird Shekir K. vom SEK in der Wohnung seiner Mutter festgenommen. Bildreporter finden Tage später Charabans zurückgelassenes, kaputtes Handy in der Pizzeria. Die Kripo stellt es sicher und wertet es aus.
Charaban hat also so etwas wie ein Mordopfer-Casting veranstaltet. Über Instagram suchte sie ihre Doppelgängerin und kontaktierte mehrere junge Frauen, wie sich herausstellte. Bis zu 5 sollen das nämlich gewesen sein, die aber den Mordplan überlebten, weil sie zu ihrem eigenen Glück, Charaban, nicht ähnlich genug aussahen.
Einen Tag nach Charabans Verhaftung am Donnerstag, den 18. August, lädt die Sängerin Lün, die hier als Lockvogel missbraucht wurde, auf Instagram ein Videostatement hoch.
Dieses Videostatement haben wir nachsprechen lassen.
Mein größtes Beileid geht an die Familie. Bitte passt auf, was für Leuten ihr auf Social Media antwortet. Es gibt so kranke Menschen, wie ihr sehen könnt, so dreckige Menschen auf der Welt. Egal, wie vertrauenswürdig euch die Person auch vorkommt. Es kann sein, wenn du die Person triffst, dass es eine ganz andere ist und sie sich als jemand ausgibt. Und diese Fälle sind so oft passiert. Deswegen, an alle Jüngeren unter uns, passt auf.
Recruiting eines Mordopfers per Social Media, das ist alles andere als ein gewöhnlicher Fall. Unser Bildreporter Jörg Völkerling meint dazu:
Vielleicht sollte man die Anbahnung nicht unbedingt im Internet auf Social Media betreiben, denn wie wir jetzt sehen, sind da so viele Spuren zusammengekommen, die die Tatverdächtigen auch belasten, dass die Kripo Ingolstadt jetzt eigentlich nur noch diese Puzzlestückchen zusammentragen muss, um letztlich das ganze Bild zu gewinnen.
Doch die Puzzlestücke sind in dem Fall gar nicht so einfach zusammenzusetzen. Es wird noch zu vielen Verstrickungen um Charaban, ihren Ex-Mann und Khadijas angeblichen Freund kommen. Aber der Reihe nach.
Nach der Festnahme landet das Killer-Duo in U-Haft. Ein Jahr dauern die Ermittlungen der Kripo, bis die Staatsanwaltschaft Ingolstadt Anklage wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes erhebt. Seit dem 16. Januar 2024 wird vor dem Landgericht Ingolstadt also ein Mammutprozess eines nie dagewesenen Verbrechens verhandelt.
Bis Ende Juni sollen 190 Zeugen vernommen werden. Wöchentlich soll dienstags und donnerstags verhandelt werden. Charaban lässt sich von 4 Verteidigern vertreten. Und auch Shekir hat 4 Rechtsanwälte an seiner Seite.
Charaban schweigt nach der Tat zunächst. Erst 1,5 Jahre später äußert sie sich erstmals vor Gericht. Sie schildert ihre Version der Tat und gibt dem Kosovo-Albaner Shekir die Hauptschuld. Sie selbst will nichts mit dem eigentlichen Verbrechen zu tun haben.
So sei sie am 16. August 2022 von Shekir gezwungen worden, in ihrem Mercedes nach Eppingen zu fahren. Shekir habe dort ein Mädchen getroffen und sie ins Auto einsteigen lassen. Die beiden hätten sehr vertraut gewirkt.
Shekir sagte irgendwann, er müsse auf Toilette und wollte, dass ich in einen Waldweg abbiege. Das habe ich getan. Khadija musste mit ihm aussteigen, weil sie vorne saß und er auf der Rückbank.
Charaban will mit der Beauty-Bloggerin noch eine geraucht haben. Dann soll Shekir dazu gestoßen sein.
Ich bin zum Auto gegangen und dachte, die beiden kommen nach.
Dann rief der Mitangeklagte plötzlich: Hey!
Ich habe gesehen, dass er sie mit einem Schlagring geschlagen hat, auf den Kopf oder ins Gesicht. Ich dachte, das ist ein schlimmer Traum. Ich bin zu ihm gelaufen und habe ihn von ihr weggeschubst. Khadija lag zwischen meinen Beinen. Sie hat gekeucht und gejammert.
Nachdem sie Shekir davon abbringen wollte, weiter auf Khadija einzuschlagen, habe er die beiden Frauen ins Auto gezerrt.
Ich sollte fahren, konnte aber nicht.
Irgendwann gelang sie dann aber zu einem Supermarktparkplatz.
Shekir sagte, steig aus und hatte ein Messer in der Hand. Ich dachte, ich wäre dran und fiel auf den Boden.
Shekir habe sich dann aber nicht ihr, sondern Khadija zugewandt. Nach dem Blutbad soll Shekir Charaban schließlich mit einem anderen Messer bedroht und gezwungen haben, nach Ingolstadt zurückzufahren. Mehrfach habe er gedroht, ihrer Familie etwas anzutun, sollte sie erzählen, was passiert ist. Bei ihm zu Hause habe sie eine Machete anfassen müssen. Nach mehreren Versuchen sei ihr dann schließlich die Flucht gelungen.
Im Gerichtssaal wendet sich Charaban dann an Khadijas Vater. Auch diesen O-Ton haben wir nachsprechen lassen.
Ich wollte nicht, dass ihre Tochter stirbt. Ich bekomme die Bilder nicht aus dem Kopf. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht für sie bete und an sie denke.
Die Version der Staatsanwaltschaft haben wir euch bereits erzählt. Die sieht Charaban nicht als Unbeteiligte und hat Anhaltspunkte dafür, dass es um das Vortäuschen des eigenen Todes ging. Dass genau das ihr Tatmotiv war. Wegen ihrer Gefährlichkeit darf Charaban im Gerichtssaal auch die Fußfesseln nicht abnehmen.
Und was die Angeklagte angeht, macht der Richter Konrad Kliegel im Prozess klar, sie war schon vor dem Mord an der jungen Frau eine tickende Zeitbombe. Folgende Delikte lassen sich rekonstruieren.
Am 7. Februar 2018 verurteilte sie das Amtsgericht München wegen gefährlicher Körperverletzung, weil sie dem Schwager ihres Lebensgefährten mit einem Elektroschocker einen Stromschlag am Hals versetzte. 4 Jahre später erteilte sie sogar einen Mordauftrag für ihn.
Am 10. April 2021 soll Charaban versucht haben, ihren Mann Ravan mit dem Auto zu überfahren. Richter Kliegel sagt, am 11. Juni 2022 soll sie ihm eine Packung Seife gegen den Hinterkopf geworfen und ihn anschließend mit dem Gesicht gegen den Spiegel geschlagen haben. Laut einer eidesstattlichen Versicherung von Ehemann Ravan habe sie auf ihn eingeschlagen, ihm Beulen und Kratzer am Kopf zugefügt.
Selbst die Verhaftung nach dem Mord an Khadija O. brachte die Frau nicht zur Besinnung. Laut Landgericht Ingolstadt kam es in der JVA München am 24. Oktober 2022 zu gegenseitigen Körperverletzungshandlungen mit einer Mitgefangenen namens Sandy P.
Im Prozess tun sich also weitere Abgründe auf, so kann man versuchen, das zusammenzufassen. Abgründe auch, was die Ehe der Angeklagten betrifft. Als Charaban nämlich trotz Verhütung Ende 2020 schwanger wird, da treibt sie das Kind ab. Ravans Frage, ob sie ihn betrogen habe vor dieser Schwangerschaft, die bejaht sie. Als er dann ihren Eltern offenbart, dass diese gemeinsame Ehe eigentlich keine Zukunft mehr habe, dass jedes Vertrauen verloren ist, da wird alles nur noch schlimmer. Und aus Angst vor Blutrache taucht Ravan 1,5 Jahre ab, bis eben zum Prozess, der jetzt in diesem Jahr erst begonnen hat.
Richter Kliegel und alle anderen Prozessbeteiligten müssen also eine wirklich komplizierte Vorgeschichte dieses Verbrechens begreifen. Und selbst das Geflecht rund um die Tat hat es noch in sich.
Im Prozess sagt nämlich auch der Freund des Opfers aus. Der Mann heißt Furkan Y abgekürzt. Er ist 24 Jahre alt und einem Publikum bei YouTube als Rapper bekannt. Er war nicht nur mit Khadija zusammen, er kannte auch die mutmaßliche Auftraggeberin und den Mittäter offenbar näher. 10 Tage vor dem Mord feierte er nämlich mit Mittäter Chichi, das ist sein Spitzname Shekir, in einer Diskothek und lernte dort auch Charaban kennen. 1 Woche vor der Tat trafen sich der Rapper und Sheri sogar zu zweit in einem Hotelzimmer. Im Prozess sagt er dazu:
Ich bin mit Sheri ins Hotel gegangen, weil ich keinen Schlüssel für zu Hause hatte. Sie versuchte mich zu küssen und mir die Boxershorts auszuziehen. Ich stieß sie weg und sagte: Verpiss dich, du Schlampe.
Später soll sie sich als Drogenkurierin angeboten haben und nach Waffen und falschen Pässen gefragt haben. Sie habe Furkan auch gefragt, ob er mit ihr fliehen würde.
Tja, um was ging es also wirklich bei dem Mord? Spielte am Ende sogar Eifersucht eine Rolle? Hatte Charaban auf Khadijas Freund ein Auge geworfen? Furkan und Khadija lernten sich im Jahr 2022 kennen. Die Beziehung war also zum Tatzeitpunkt noch ziemlich frisch.
Ich fand sie hübsch. Es war was Ernstes zwischen uns. Sex hatten wir keinen, aber wir küssten und umarmten uns. Sie wollte zu mir ziehen.
Mysteriös ist auf jeden Fall, dass Furkan schon vor der Polizei vom Fund der Leiche im Mercedes erfährt. Im Gericht schildert er, wie ein gemeinsamer Freund ihn anrief.
Gegen 2 Uhr nachts rief mich am 17. August Marcello an und erzählte von diesen 2 Mördern, Chichi und Sheri, dass sie ein Mädchen aus Heilbronn mitgenommen und getötet haben.
7-mal ruft Furkan vergeblich bei Khadija an. Am Morgen meldet er sie bei der Polizei als vermisst.
Es gibt in diesem Fall also noch viele Fragen aufzuklären. Der Prozess wird voraussichtlich eben auch noch mehrere Monate dauern, bis vielleicht ein Urteil gefällt wird.
Charaban hat zwar ein Motiv für den Mord, Von ihr gibt es aber keinerlei belastende DNA-Spuren. Und Scherig kann man bisher kein Motiv für den Mord nachweisen. Geld für die Tat soll er auch nicht erhalten haben.
Es ist also wirklich ein außergewöhnlicher Fall, der, wie ein Polizeisprecher sagt, das ganze Können der Ermittler forderte und, wenn ich das mal hinzufügen darf, auch der Podcast-Hörer.
Und auch weiterhin fordert. Denn in diesem Fall ist noch ganz viel offen. Zum Beispiel das Motiv des Täters, der Kontaktaufbau zu Khadija, die Rolle von Sharabans Eltern, die Rolle des Ex-Mannes.
So sieht es auch Sharabans Anwalt Alexander Betz. Der Fall sei einfach interessant, sagt er zu Bild, und die Konstellationen einmalig. Es sei noch so viel unerzählt von der Geschichte, noch so viel offen. Er glaubt, dass noch einiges Belastendes für die eine oder andere Seite zutage kommen wird.
Seid also gespannt, wie es weitergeht. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angelangt. Das Skript hat Ariane Werner erstellt, recherchiert mit Artikeln und Videos vom Bayerischen Rundfunk, dem Fokus, RTL und Bild. Aufnahme und Schnitt Stefan Netzeband. Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin.
Bis zum nächsten Fall. Euer Stefan
und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug? Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.